Herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Ich bin Sebastian Canaviz, euer Host, und das ist heute die 182. Podcast Folge mit Thomas. Und Thomas ist mit dem Fahrrad, selbst gebaut übrigens, vom Bodensee bis nach Beijing gefahren. Richtig coole Story, darum geht's heute. Und ja, ich habe diese Folge voraufgenommen, auch diese Pre-Roll. Ich bin gerade wahrscheinlich irgendwo mitten im Busch in Botswana am Reiten und habe wahrscheinlich eine mega geile Zeit. So stelle ich es mir zumindest vor, zu dem Zeitpunkt, als ich das Ganze hier aufgenommen habe, vor unserer Reise. Alles ist gescheduled, damit ihr jede Woche pünktlich um 4 Uhr morgens eure Off-the-Path-Podcast-Folge bekommt. Also ja, ich hoffe, ihr genießt es, ihr findet die Folge gut. Wenn es euch gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn unsere Arbeit wertgeschätzt wird. Und vielleicht habt ihr die Zeit und hinterlasst auch eine Bewertung hier und dort, wo es geht. Auf Spotify geht sowas, auf Apple Podcasts geht das. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der 182. Podcast-Folge. Das bedeutet auch für euch, wie immer, alle Infos und Bilder zu den Reisen unserer Gäste, in dem Fall von Thomas, findet ihr auf www.offthepath.com/Folge 182. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und holt euch unbedingt das Buch. Das sieht richtig cool aus. Es ist sehr gut geschrieben. Tolle Bilder darin zwischendurch, die das Ganze echt auflockern. Also kann ich nur empfehlen. Den Link dazu in den Shownotes, wie gesagt, unter dem Link, den ich gerade erwähnt habe, aber halt eben auch in eurer Podcast-App. Und nun genug gesprochen, ganz viel Spaß und ich bin bald wieder zurück, dann wird's wieder live pre-rolled zu diesen Folgen. Also, macht's gut! Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi.
Du bist sehr beschäftigt, ich bin sehr beschäftigt. Wir haben lange Zeit gebraucht, um diesen Podcast aufzunehmen, und ich freue mich sehr, dass wir das heute endlich hinbekommen haben, nach verschiedenen Anlaufschwierigkeiten. Und wir sprechen über dein großes Abenteuer. Du bist einmal von zu Hause bis nach China mit dem Fahrrad gefahren. Und das ist nicht nur eine ganz normale Fahrradtour, sondern eine ganz besondere, weil du viele Dinge ein bisschen anders gemacht hast, und da bin ich sehr gespannt, mich heute mit dir drüber unterhalten zu können.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Du bist die Seidenstraße gefahren. Du hast darüber ein Buch geschrieben, Seidenstraßen der Seidenstraße. Schöner Titel, reimt sich ein bisschen. Und die allererste Frage, die man sich immer stellt, ist: Wie kommt man auf so eine Idee? Du hast du hast im Buch geschrieben, du hast diese Idee schon als Kind gehabt.
Ja, nicht unbedingt ganz als kleines Kind, aber als Jugendlicher, da war das schon da, ja. Ich hatte damals in einem Magazin eigentlich von Leuten gelesen, die die Seidenstraße gereist sind mit dem Fahrrad, und war dann echt fasziniert, habe dann ein bisschen recherchiert, habe Prümer und Glöckner gefunden. Das sind zwei deutsche Abenteurer, die dann eine Weltreise mit dem Fahrrad gemacht haben, da dann eben auch die Seidenstraße gefahren sind, später dann auch nochmal ein zweites Mal nur die Seidenstraße gefahren sind, ich glaube mittlerweile sogar ein drittes Mal. Die sind laufend unterwegs mit ihren Fahrrädern, und von denen habe ich dann als Jugendlicher einen Vortrag gesehen. Die machen Reisevorträge eben, dann war ich total gecatcht, da war ich einfach super angefixt. Die Erzählungen, einmal die Wüste hat mich super fasziniert. Das ist sowieso was ich super spannend finde, diese Landschaft, wo es kein Wasser gibt, und deshalb gibt es diese spannenden Formen. Das habe ich da eben im Vortrag dann gesehen, und dann die Erzählungen von fremden Kulturen, was es zu entdecken gibt, und gastfreundliche Menschen, das hat mich alles enorm fasziniert. Und da war dann für mich irgendwie klar, ich will das mal machen. Und ja, so ist der Traum geboren, den ich dann ewig in mir rumgetragen habe.
Sehr cool. Wie alt warst du da?
Also als ich es zum ersten Mal so gesehen habe, war ich, oder davon gelesen habe, war ich schon so 14, wahrscheinlich um den Dreh rum, aber da habe ich noch nicht an so, also ich habe im Kopf klar an so große Reisen gedacht, aber nicht das wirklich zu machen. Ich war ja auch in der Schule, ich habe damals aber schon so ein paar kleinere Reisen dann gemacht. Insgesamt habe ich 4 so kleinere Touren gemacht, die gerade so ein paar Tage lang waren. Und das war aber auch so ein bisschen so ein Ding. Ich habe bei den Touren die Hälfte frühzeitig abgebrochen. Ich habe in der Nähe von Frankreich gewohnt, in der Nähe der Grenze, wollte dann bei einer Tour so weit wie möglich rein nach Frankreich fahren. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, das ist das, was man macht beim Fahrradfahren. Man macht irgendwie Strecke, man versucht so viel Kilometer wie möglich zu machen. Das habe ich dann auch versucht und bin da auch alleine unterwegs gewesen, habe dann unterwegs gemerkt, so das Alleinsein ist irgendwie nichts für mich. Zum ersten Mal da als junger Kerl wirklich so 2-3 Tage auch mit alleine draußen schlafen. Und dann haben mich Freunde mit dem Auto besucht, die wollten ursprünglich mitfahren, konnten dann aber nicht, denn die waren etwas älter und haben mich dann besucht. Und dann war es dann wirklich so, dass ich, als die dann da waren, bemerkt habe, so ich will eigentlich nicht mehr weiter und bin dann tatsächlich mit denen heimgefahren, habe diese Tour abgebrochen. Habe dann später nochmal eine Tour gemacht, Richtung Luxemburg hoch, irgendwie gleicher Gedanke, wollte unbedingt Luxemburg erreichen, hatte aber nicht genug Zeit, dass ich das irgendwie geschafft hätte. Es haben mir riesige Tagesetappen davor genommen, war dann für mich einfach nicht machbar. Ich bin nie irgendwie in Luxemburg angekommen und habe dann irgendwann nach Tag 3 oder 4 meine Eltern angerufen und gesagt, so, hey, holt mich ab irgendwo ganz weit weg von daheim, weil ich einfach nicht mehr weiterfahren wollte. Und so habe ich von 4 Touren tatsächlich 2 abgebrochen, hatte so ein bisschen das Gefühl, das Radfahren ist eigentlich nichts für mich, hatte dann auch so, natürlich war der Traum noch da, so eine große Reise zu machen, die Seidenstraße zu fahren, aber irgendwie dachte ich eben auch, vielleicht ist das Biken doch nichts für mich, hatte deshalb auch ewig Angst und ist dann echt lange vor mir hergeschoben.
Auch interessant, also die Reise stand nicht unter einem sehr guten Stern, ne?
Also in meinem Kopf schon, aber ich habe ja immer gern weiter recherchiert. Ich habe 10 Jahre lang eigentlich erstmal mit der Finger auf der Landkarte unterwegs gewesen und habe deshalb immer, also ich habe Orte gekannt, ich habe jetzt nicht wirklich recherchiert, so dass ich jetzt direkt losfahren will, aber ich habe eben einfach Landschaften angeschaut, mir Berichte so durchgelesen. Der Traum war irgendwie da, aber ich war eben einer, der mit dem Kopf auf dem Sofa gereist ist und mit dem Finger auf der Landkarte. Also was dieser Traum angeht, ich habe schon andere Reisen dann gemacht, als ich dann aus der Schule raus war, eher so Backpacking und auch in Europa. Also ich surf auch, bin dann eigentlich fast jeden Sommer an Atlantik rübergefahren und solche Sachen habe ich dann schon gemacht, aber diese große Fahrradreise, davor hatte ich dann halt irgendwie dann doch Respekt und obwohl dieser Traum immer da war und nicht weggegangen ist, also die Angst hat es nicht geschafft zu sagen, so hey, lass es komplett, es ist immer im Hinterkopf geblieben.
Wie alt warst du, als du dann endgültig deine Sachen gepackt hast und losgefahren bist?
Puh, ich bin immer mit Alter ein bisschen schwierig. Ich kann die Jahreszahl sagen. Es war 2017, lass mich rechnen. Ich bin jetzt ungefähr 36, das heißt 5 Jahre 31. Ach genau, ich habe meinen 31. Geburtstag habe ich in der Wüste gefeiert, im Iran, genau.
Ich bin auch immer noch 24, aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Also du warst dann, 31, also du hast also genau. Tatsächlich...
Dann war es sogar mehr als 10 Jahre habe ich diesen Traum gehegt.
Also du hast 15 Jahre, 16, 17 Jahre hast du diesen Traum, also von der Idee, als du diesen Vortrag gehört hast, bis zur Realisierung. Naja, sagen wir mal, bis du halt angefangen hast, das richtig zu planen, würde ich jetzt mal so schätzen, 15 Jahre lang hat das gebraucht. 2 Fehlversuche, also nicht Fehlversuche, die Reise zu machen, aber Fehlversuche, andere Fahrradreisen zu machen, genau, bevor du das dann wirklich umgesetzt hast.
Ja, also es ist natürlich auch so, man schiebt dann sowas natürlich ein bisschen in den Hintergrund. Ich war dann auch Student, man lernt viele Leute kennen, es kommen dann andere Möglichkeiten auf, Reisen zu machen. Also man tut sich dann halt zusammen und sagt, hey, es wäre doch cool. Und dann fliegt man irgendwo hin und dann packt man eben das Auto und macht Roadtrips. Es kommen dann auch irgendwie kommen eben andere Möglichkeiten. Ich war schon sehr viel unterwegs, das immer. Also Reisen hat mich total angefixt gehabt. Habe immer versucht, also ich habe gemerkt, wenn ich so unterwegs war, ich will da irgendwie immer mehr, je mehr ich sehe, desto weniger, desto mehr bemerke ich, dass ich auch andere Dinge nicht kenne oder andere Regionen, Orte, Kulturen nicht kenne. Und so war mit jeder Reise dann 3-4 Monate später dann schon wieder die nächste Idee geboren. Und so bin ich dann schon unterwegs gewesen, aber die Fahrradreise, die habe ich eben immer hinten angestellt. Und so kam das dann, dass es wirklich ja 15 Jahre, oder ja, ungefähr 15 Jahre dann wahrscheinlich nachher waren, ja, von dem ersten Gedanken. Also wirklich drüber nachdenken konnte ich ja erst mit 19 nach der Schule, beziehungsweise dann noch ein Jahr Zivi, also ab 20 so wäre es dann möglich gewesen, genau.
Aber wurde das in deinem Kopf zu einem Mammutprojekt, wo du nicht sicher warst, ob du dem gewachsen bist? Dadurch, dass du halt eben deine zwei Versuche, eine Radreise vorher zu machen, die ja dann ja, im klassischen Sinne gescheitert sind, auch wenn ich das jetzt nicht so sehen würde, aber in dem Moment einfach nicht das Richtige waren. Ist daraus was Größeres geworden, als es eigentlich war?
Also ich habe im Nachhinein dann schon bemerkt, es war eigentlich eine unbegründete Angst und die kam natürlich auch daher, dass man, also wir wachsen eben auf, dass das Fahrrad ein Sportgerät ist. Wir denken, ein Fahrrad ist dazu da, dass man Strecke macht. Und ich habe eben den Schalter nicht umlegen können, habe da wahrscheinlich auch Lebenserfahrung gebraucht, diesen Schalter umzulegen, um zu sagen, so, ich nutze das Fahrrad so, wie ich es nutzen will, einfach als Fortbewegungsmittel auf einer Reise, das mir die Möglichkeit gibt, sehr einfach in Kontakt mit Menschen zu bekommen, das aber auch sehr flexibel ist. Ich kann ein Fahrrad auf jedes andere Transportmittel draufladen oder klein auseinanderbauen und in kleine PKWs auch rein verladen. Und also Pritsche des LKWs ist ja super easy, einfach hochlupfen, ich kann es in den Zug verladen. Ich kann im Prinzip bin ich sehr, sehr flexibel mit einem Bike. Ich kann es auch schieben, wenn Four-Wheel Drive auf einer total ausgewaschenen oder aufgeweichten Straße nicht weiterkommt. Oder erstmal eben schauen muss, wie er weiterkommt, finde ich mit dem Fahrrad allermeistens noch einen Weg und oder kann dann eben einfach schieben. Eigentlich ist ein Fahrrad relativ flexibel, das habe ich aber nicht so gesehen. Ich habe es einfach so gesehen, wie man es allermeistens sieht. Das Fahrrad ist ein Sportgerät, da fährt man richtig Fahrrad mit und irgendwie ist auch der Schnitt wichtig. Also die Geschwindigkeit, die man damit hat. Und davon wegzukommen, das hat er eben gebraucht und deshalb war es so ein Riesending. Ich hatte dann so das Gefühl, okay, ich bin nicht dieser Typ, der, ich sage jetzt einfach mal, sich sportlich quält, sondern ich wollte erleben, ich wollte Abenteuer und ich dachte irgendwie, scheinbar muss man mit dem Fahrrad sich quälen und deshalb habe ich eben Angst davor gehabt, mir macht diese Reise keinen Spaß und deshalb werde ich sie abbrechen. So, das war dahinter war der Hintergedanke. Wie gesagt, habe ich andere Reisen gemacht, Reiselogistik und wie man in fremden Kulturen auch, wo einfach kaum Touristen hinkommen, unterwegs sein kann. Das war für mich nicht so schwierig. Das hatte ich gelernt. Das war nicht das Problem. Das Problem war wirklich, dass ich dachte, Fahrradfahren halte ich einfach nicht durch für mehrere Monate. So, das war das Ding.
Ich sehe da so ein bisschen Parallelen. Also deine Gedankenweise ist auch meine Gedankenweise zum Fahrrad. Ich habe wirklich ja jetzt fast 33 Jahre das Fahrrad gemieden, weil ich der Meinung war, dass das nicht so mein Ding ist. Und jetzt lebe ich ja auf Mallorca. Das ist ja die Rennradinsel schlechthin. Und habe mir letztens mal für ein paar Wochen ein Fahrrad ausgeliehen. Und siehe da, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran. Ja. Morgen hole ich mein eigenes Rennrad ab, was ich jetzt bestellt habe. Und,
ja, das Canyon, das habe ich gesehen. Ne?
Genau. Ich habe jetzt ein Canyon-Bike gekauft. Aber das ist halt eben, man muss halt eben sich weiterentwickeln. Also das ist wirklich unglaublich, was der Kopf für ein Miststück ist. Also Was das einem für Probleme bereitet, diese Gedanken, und wie man sich da immer so klein macht. Also jetzt, also im kleinen und im großen Sinne.
Ja.
Du hast den Schalter umschalten können und du bist sogar einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, ich fahre das nicht mit einem normalen Gravelbike von Canyon, KTM oder wem auch immer, sondern du hast dir auch noch dein eigenes Fahrrad gebaut. Und nicht nur irgendwie ein Fahrrad, du hast dir ein Fahrrad aus Bambus gebaut.
Ja, das also die grundsätzliche Idee war, als ich den Schalter dann umgelegt habe und dann irgendwie zu mir sagen konnte, hey, mach die Reise jetzt, weil sonst machst du es nie. Und dann auch ich mir sagen konnte, hey, mach's auch genau so, wie du es machen willst, dann war es auch für mich auf einmal nicht mehr so wichtig, ob ich diese gesamte Strecke mit dem Fahrrad fahre, sondern dann war es mir wichtig, dass ich in entlegenen Gebiete komme. Ich wollte nicht entlang der großen Straßen. Der kürzeste Weg ist natürlich auf großen Straßen. Das haben aber auch alle LKWs der Länder mitbekommen. Und deshalb ist man da dann rechts am Straßenrand, fährt so ein, hat einen LKW nach dem anderen an sich vorbeifahren, muss vielleicht sogar ausweichen in den mehr Richtung Straßengraben, dass man nicht erwischt wird und so. Das war nicht so die Idee des Ganzen für mich. Ich wollte abseits der großen Straßen unterwegs sein, auch eventuell auf Trails. Deshalb kam dann auch der Name Seitenstraßen, der Seitenstraße zustande. Und dann habe ich mir gesagt, so, ey, wenn du das wirklich machen willst und das auch in Asien durchsetzen willst, wo dann eben Steppe und Wüste, wo es in der Steppe und der Wüste sehr viel Sand gibt, wo auch die Straßen sehr oft so grobkantigen Schutt haben, dann ist eigentlich ein Fatbike das beste Fahrrad, weil diese breiten Reifen einen nicht einsinken lassen. Man kennt das ja, wenn man als Kind so in einen Sandkasten gefahren ist früher, dann hat man es noch so 2-3 Meter geschafft und dann ist man meistens stecken geblieben. Und bei den Fatbike-Reifen kann man den Reifendruck eben sehr weit reduzieren, sodass man dann auch auf Sand fahren kann. Und meine Idee war, auf Asphalt ist es dann nicht mehr so gut, aber meine Idee war dann auf einmal auch zu versuchen, kann ich vielleicht sogar komplett weglos durch ein Dünenfeld fahren, also durch Dünen, so wie früher die Kamelkarawanen auch einfach über die Dünen gelaufen sind, denen ihre Füße weiten sich ja, sodass sie nicht im Sand einsinken. Und dann dachte ich, das ist ja auch im Prinzip die Idee des Fatbikes. Und ich habe gesehen, dass in Dubai ist das, glaube ich, die Touristen schon angeboten wird, dass sie eben auf eine Düne hochgefahren werden mit einem Pickup. Die haben dann eben Fatbikes dabei und die dürfen dann diese Düne runterfahren. Und das sah super spaßig aus. Ich habe dann viel recherchiert, aber nichts gefunden, dass das jemand mal mit Gepäck gemacht hätte. Und das war dann so meine Idee, also viel abseits der großen Straßen unterwegs zu sein und dann aber vielleicht auch zu schauen, ob ich in der Wüste komplett weglos durch Sanddünen fahren kann. Und und das war so ein bisschen dann der kleine Traum in diesem großen Traum dieser Reise, das mal auszuprobieren. Da war halt ein Fatbike dann auf jeden Fall super. Es ist nicht nur für sowas gut, schon allein, wenn ich von Asphalt runter bin, unbefestigten Untergrund habe, schon da hatte ich dann enorm viele Vorteile. Wenn ich aber auf Asphalt war, war es dann eben halt nicht mehr so gut. Da hat man dann doch einen großen Widerstand mit diesen Reifen. Und und Bambus im Prinzip ist es bei Bambus wirklich nur, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ein Bike von der Stange zu kaufen. Ich hatte nicht so viel Geld. Da gab es aber eins für ca. 1.000 Euro, das einigermaßen, es war runtergesetzt, war auch einigermaßen gut, also von der Qualität auch echt in Ordnung. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, hatte bei meinen Recherchen aber von 3 Franzosen gelesen, die sich Bambus-Bikes haben bauen lassen für eine Reise in Pamir. Und das fand ich super spannend, habe diese Bikes einfach cool gefunden. Ich fand, es sah schick aus und habe da dann so mal ein bisschen recherchiert, wie das irgendwie machbar ist. Und habe dann tatsächlich auch jemanden, beziehungsweise erst habe ich gesehen, dass es einfach Kits gibt. Es gibt so Bambus-Bike-Kits, die kann man aus Singapur bestellen. Und und bekomme die dann im Prinzip geschickt, war nicht mal so teuer, 150 oder 180 Dollar. Und dann kommen diese Bambusrohre, man kann die zusammensetzen. Und ich bin aber nicht so der Handicraft-Typ und hatte da dann einfach Angst, dass ich das nicht gut genug zusammenbaue und dann bin ich irgendwo in der Wüste unterwegs und das Ding kracht mir unterm Hintern zusammen. gerade auch mit Gepäck, und da hatte ich dann ein bisschen Angst, habe dann weiter recherchiert und habe dann ein Startup in München gefunden, die Bambus-Bikes bauen. Mit denen habe ich mich dann in Kontakt gesetzt und mit denen habe ich das dann realisiert.
Irre. Aber du bist mit diesem Fahrrad ja nicht von Anfang an gefahren, oder?
Nee, nicht von Anfang an, tatsächlich nicht, weil ich es nicht hatte. Ich habe dann mit BAM Original, heißt dieses Startup aus München, sind drei Jungs, beziehungsweise München-Ingolstadt, drei Jungs aus Bayern, und habe mit denen Kontakt aufgenommen und die hatten bis dahin eben noch kein Fatbike gebaut. Zig andere Fahrräder, darunter auch Trekking-Fahrräder, Mountainbikes, also dass es stabil genug ist, war auf jeden Fall nicht die Frage, aber das große Problem war, dass man Bambus nicht biegen kann und man irgendwie diese 5 Zoll breite Fatbike-Reifen aber zwischen diese Ketten und Sattelstreben bekommen musste. Und da wussten sie eben nicht auf Anhieb, wie man das machen könnte, und haben gesagt, so jetzt, sie finden die Idee cool, sie finden meine Reise geil, hätten Lust, die bauen liebend gerne Bambus-Bikes und deshalb hatten sie auch Lust, dafür eins zu bauen, mit mir zusammen. Also das macht man in Workshops, da kann man wirklich selbst dann auch diesen Bambusrahmen selbst bauen, unter Anleitung eben, die ich sehr gerne dann in Anspruch genommen habe, weil ich, wie gesagt, nicht unbedingt der Allerbeste bin in sowas und dann wollte, dass es aber auf jeden Fall hält. Und dann haben mit Hannes habe ich das hauptsächlich gebaut. Er meinte dann, komm, jetzt fahr erstmal los. Er macht einfach mal ein paar Tests, er probiert jetzt aus. Für Europa brauchte ich das Fatbike noch nicht. Und dann haben wir gesagt, am Ende meiner Europa-Etappe komme ich zurück, dann bauen wir das Fatbike und dann habe ich für die Asien-Etappe eben das Fatbike. In Europa bin ich dann erstmal mit meinem Mountainbike los. Ich bin da im Prinzip einfach in den Keller gegangen, dann habe geschaut, was habe ich für Bikes. Ich hatte ein Klapprad, was ja eigentlich ganz cool ist, wenn man sehr viel trampen will und das Fahrrad überall verladen will, aber ich wollte ja auch abseits der großen Straßen unterwegs sein, einfach auch auf Trails über die Alpen. Und dann habe ich eben mich am Ende für, ich hatte sogar ein richtiges Trekkingbike auch, das mich mal geschenkt bekommen hat. Während meiner Studienzeit wurde mir mein Bike geklaut, dann hat eine Arbeitskollegin, wo ich gejobbt habe, die meinte, ja, ihr Mitbewohner hat einfach eins im Keller stehen lassen, das könnte ich haben, also einfach ein Fahrrad. Ich dachte, ich bekomme jetzt irgendein Fahrrad. Und dann war es nachher eigentlich ein echt ganz gutes Trekkingbike. Aber ich wollte ja eben nicht auf den Straßen unterwegs sein. Dann habe ich mich für mein Mountainbike entschieden. Das war ein Fully. Ich hatte nur ein Fully. Hardtail wäre natürlich besser gewesen, um so lange Strecken aufzufahren, weil die Federung dann doch immer wieder auch Energie schluckt. Aber ich hatte nur das Fully, habe ich das genommen und dann im Bikepacking-Style, da war ich zum ersten Mal Bikepacken, habe noch so ein bisschen paar günstige Taschen gekauft, da versucht irgendwie ranzumachen und dann bin ich damit losgefahren und dann erstmal Richtung Alpen, weil ich auf die Südseite der Alpen zuerst mal wollte.
Und dann bist du mit dem Fahrrad erstmal über den Bodensee nach Garmisch-Partenkirchen, da wo wir jetzt viele Jahre gelebt haben, ja, okay, wo du Tina getroffen hast und eine tolle Zeit hattest über den Herbst. Du bist im Herbst losgefahren.
Genau, ja.
Ist jetzt natürlich, ist das die beste Zeit? Also ist ja schon der Herbst, ist ja schon sehr unberechenbar in manchen Gegenden. Wie war das?
Ja, also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich nicht direkt im Herbst zuerst losfahren. Ich war da aber gerade mit meinem Referendariat fertig. Also ich habe Studium und dann Referendariat gemacht. Oh, sorry, das war jetzt hier eine Nachricht. Ich habe Studium und Referendariat abgeschlossen gehabt dann. Ich bin Gymnasiallehrer in Englisch und Geografie und habe da im Allgäu gewohnt. Und da ist man eben ans Schuljahr gebunden. Das heißt, das Schuljahr ist von September bis August im Prinzip, und dieses Jahr hatte ich dann, ich habe mir gesagt, ich habe das Allgäu geliebt, ich habe das super gern gewohnt, kannst du wahrscheinlich dann nachvollziehen, wenn du in Garmisch gelebt hast. ich fand es super schön. Ich war im baden-württembergischen Allgäu. Da gibt es genau drei Städte mit einem Gymnasium. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich hier eine Stelle bekomme, das ist ein Jackpot, das gibt es einfach ganz, ganz selten, dann bleibe ich wirklich da. Also eine Ausbildungsstelle war kein Problem, das ist einfacher zu bekommen. Die Studenten wollen eben doch erstmal noch ein bisschen meistens in den Studentenstädten bleiben nach dem Studium. Dann ist da eher übervoll, aber die jungen Familien ziehen eben sehr, sehr gerne ins Allgäu. Deshalb eine richtige Stelle dort zu bekommen, ist ganz schwierig. Habe ich dann auch nicht bekommen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, diese Reise auszuprobieren und in Angriff zu nehmen. Und genau so habe ich es dann gemacht. Das war dann aber eben Oktober. Und dann musste ich mit Oktober los. Und die Idee im Oktober los. Und die Idee war dann, erstmal in die Alpen-Südseite zu fahren. Ich wollte im Sommer noch so ein bisschen hinterherjagen oder mit dem Sommer mitfahren. Deshalb bin ich erstmal in die wärmeren Gefilde über die Alpen und dann die Balkanhalbinsel und dann erst nach Osten abgebogen. Und sobald ich dann von der Küste weg bin in Kroatien, war es dann einfach so, dass es auch schlagartig Winter wurde, ich Schnee hatte und dann wirklich gleich im kalten Wetter unterwegs war. Also ich hatte so 3 Wochen Schonfrist und dann war ich wirklich im Winter angekommen.
Und kamen dann die alten Gedanken wieder, dass das nichts Richtiges ist für dich?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich, also ich hatte in Slowenien nochmal ein Aha-Erlebnis. Meine Frau ist eben auch Lehrerin, hatte dann Herbstferien und hat mich in Kroatien für ein paar Tage besucht. Und ich bin über die Alpen gefahren, auf kleinen Trails, hat dann auch alles so ein bisschen länger gebraucht. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass, also ich musste dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil ich eben da sein wollte, wenn meine, damals war es noch Freundin, wenn meine Freundin eben auch da ist, musste ich dann eben in Rijeka, das war die Stadt, ankommen und habe dann bemerkt, okay, jetzt muss ich echt in die Pedale treten. Und das habe ich dann auch gemacht und war dann eben wieder auf so einer Bundesstraße unterwegs, wo dann ein LKW am anderen an mir vorbeigerauscht ist. Links war, also rechts war ein Fluss. Links war eine Steilwand, es gab kaum Platz und ich habe mich wiedergefunden in der Situation, die ich eigentlich vermeiden wollte auf dieser Reise oder nicht so viel davon haben. Und ich wusste aber, es gab auf der anderen Seite des Flusses gab es einen Mountainbike Trail und ich wusste aber, wenn ich da hingehe, bin ich einfach viel, viel langsamer und ich komme nicht rechtzeitig an. Und da habe ich wieder bemerkt, so ja, es ist einfach nicht. Sobald ich den Kopf runternehmen muss, um weniger Windwiderstand zu haben und in die Pedale treten, wie blöd, dass ich dann wirklich die Strecke auch mache in der Zeit, in der ich sie machen muss. Dann habe ich gesagt, okay, ab zum nächsten Bahnhof, jetzt fährst du einfach 40, 50 Kilometer mit dem Zug, dann bist du wieder gut in der Zeit. Das habe ich dann gemacht und da war es dann wirklich raus aus meinem System, dass ich, man sagt sich das zwar, das Fahrrad ist, kann ich nutzen, wie ich es möchte, aber da wirklich dann hinzukommen, ist es dann doch wieder ein Prozess und das war nochmal so ein ganz großer Schritt in die Richtung, das zu tun.
Hast du zum Glück relativ früh gelernt?
Ja, es war echt dann in der zweiten Woche der Reise, es war echt gut, ja.
Ja. Du bist Gymnasiallehrer für Englisch und Geografie. Ja. Bist du immer noch Lehrer? Arbeitest du jetzt nach wie vor als Lehrer?
Ja, Teilzeit. Momentan bin ich in Elternzeit, aber ab Herbst bin ich dann wieder
dabei. Also ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass man nach so einer Reise als Geografielehrer wirklich nochmal anders die Welt erklärt.
Ja, definitiv. Man hat eben sehr viel gesehen. Man hat auch Bilder davon und hat im Prinzip zu fast jedem Lernstoff, den man rüberbringen möchte, hat man dann doch so eine kleine Anekdote oder kann eben einfach ein bisschen lebhafter auch darstellen, um was es geht. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, ja.
Ich bin gespannt, wie viele Kinder du jetzt inspirierst, dann halt in 10, 20 Jahren selbst mal so eine Reise zu machen.
Ja, von meinen eigenen Schülern weiß ich es nicht. Ich mache ja aber auch Reisevorträge und ich hatte tatsächlich echt schon Schüler im Publikum sitzen, die dann danach zu mir kamen und mich mit Fragen gelöchert haben und auch die Seidenstraße reisen wollen. Das fand ich ich habe mich zurückversetzt gefühlt, wie ich bei Brümmer und Glöckner in dem Vortrag war und habe das dann einfach nochmal so durchlebt. Das fand ich dann super cool, zu sehen, dass es einfach dieser Traum beginnt oft, wenn man jung ist. Und kann ich mir vorstellen, dass es auch im Unterricht passiert vielleicht, ja.
Das ist toll. Das ist richtig toll. Genau solche Momente braucht man. Ja. Als Jugendlicher, wenn es sowieso so chaotisch ist, ja, im Kopf und im Leben. Und gerade auch jetzt, finde ich, in dieser wirklich verrückten Zeit, in der wir leben, wo wir wieder den Krieg vor der Haustür, wir haben den noch nie gehabt, vor der Haustür haben, brauchst du solche Geschichten, die einem zeigen, wie toll die Welt ist und wie schön sie ist. Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig gesprochen. Wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Zeit. Es gibt hier eine Überschrift auf Seite 47, die ich sehr toll finde. You're too late. We just smoked a joint.
Ja, das war eins. Also, ja.
Erzähl, wie kam diese Geschichte zusammen? Was ist da passiert?
Ja, das war meine tatsächlich letzte Etappe, also der letzte Fahrradtag auf meiner europäischen Etappe in Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien. Da wollte ich dann meine europäische Etappe beenden, zurückfliegen und das Fatbike bauen für Asien. Und ich habe immer mal wieder geschaut, ob ich auch, ich habe hauptsächlich im Zelt geschlafen, aber habe immer wieder geschaut, ob ich vielleicht auch mal wo unterkomme. Es gibt da eben Couchsurfing, was eine Möglichkeit ist, und dann Warm Showers zum Beispiel, speziell für Fahrradfahrer, auch so eine Plattform, wo man nach Schlafplätzen schauen kann, bekommt dann von Einheimischen einen Schlafplatz angeboten oder auch mal eine warme Dusche, deshalb heißt es Warm Showers, kann man als Radler auch ganz gut gebrauchen. Und da habe ich dann, ich glaube, es war über Warm Showers, Sofia Bike Rentals gefunden. Das war einfach ein Fahrradladen. Und die haben gemeint, sie haben im Keller eine Couch stehen, da könnte man als Radreisender schlafen. Habe ich die kontaktiert, die haben gesagt, ja klar, komm vorbei. Sie meinten dann, der Laden hätte aber gar nicht offen. Es war ja Winter und die haben ihren Fahrradverleih eben nur im Sommer offen. Wenn dann Touristen in der Stadt sind, dann können die mit den Fahrrädern ein bisschen die Stadt erkunden. Und es war ja schon Ende November, Anfang Dezember, und meinten sie sind aber trotzdem ab und zu mal kurz da, so irgendwie 1-2 Stunden am Tag, machen Reparatur auf, arbeiten oder was es eben zu machen gibt, ein bisschen Orga. Und ich soll um 13 Uhr vorbeikommen. Und dann habe ich da, wo ich eben war, ungefähr geschaut, wie lange brauche ich da, um da hinzukommen, dass ich 13 Uhr auch da bin, weil ich ja wusste, die sind jetzt irgendwie nur 1-2 Stunden da. Oder bis 13 Uhr, hat er gesagt. Und ich bin dann losgefahren. Und in Sofia, es ist ja eben eine Hauptstadt, also schon auch eine größere Stadt. Und es war ein Wirrwarr an Fahrradwegen, die einfach immer wieder aufgehört haben. Und man stand vor einer Treppe mit 30, 35 Stufen hoch, runter. Also es gab Unterführungen, es gab Überführungen oder wie das auch immer heißt. Also man musste auch mal dann hochlaufen. Dann gab es eine Brücke über eine Straße. Dann ging der Fahrradweg auf einmal auf der anderen Straße weiter. Man konnte auch nicht einfach über die Straße rüber. Ich habe ewig gebraucht, bis ich dort angekommen bin. Einfach nur, weil ich mein Bike so oft irgendwelche Treppen hoch und runter schleppen musste. Fahrradwege auf einmal aufgehört haben, weil der hat einfach aufgehört. Und auf einmal war da dann ein Parkplatz. Und du fragst dich, okay, warum war da jetzt ein Fahrrad? Also, man stellt sein Fahrrad ja quasi nicht an einen Parkplatz, da waren auf einmal Parkplätze statt Autos. Und es war also ein totales Wirrwarr. Andere Städte haben gar keine Fahrradwege, aber man erhofft sich ja dann so ein bisschen drauf verlassen zu können. Und es war dann super schwierig. Ich kam echt spät an, also zu spät, also nach 13 Uhr kam ich da an und in Sofia Bike Rental und habe dann geklopft, sie waren noch da. Und dann machen sie auf und ich habe mich dann, er meinte dann, Thomas, you are too late. Und dann habe ich gleich angefangen, mich zu entschuldigen, dass ich zu spät bin. Habe super deutsch gedacht, dass man eben pünktlich sein muss und dass es jetzt ein Riesending ist, dass er jetzt noch länger warten musste. Und habe mich entschuldigt mit den Fahrradwegen, dass so viele Treppen waren und eben die ganze Story ausgepackt. Und dann ging auf einmal sein Satz einfach so weiter und er meinte nur so, we just smoked a joint, und grinst mich so an durch seinen riesigen Bart. Und dann habe ich so bemerkt, okay, ich habe einfach wieder zu deutsch gedacht. Es ging einfach gar nicht darum, dass ich jetzt, ich glaube, ich war eine Viertelstunde zu spät oder so, habe mir einen riesen Kopf gemacht. Und ja, die Uhren tickten eben in anderen Ländern doch auch manchmal ein bisschen anders.
Von da an wird es auch immer entspannter, oder? Die Mentalität der Leute. Also du verlässt ja wirklich so die deutschen Gefilde, das deutsche Denken. Ist das etwas, was du auf der Reise so ein bisschen auch abgelegt hast und ein bisschen mehr von anderen gelernt hast?
Ja, also man, klar, man lernt von anderen Kulturen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es unbedingt so auf die Mentalität münzen kann, jetzt auf dieser Seidenstraßenreise. Also ich habe da, wie gesagt, klar, als Deutscher hat man, auch wenn man dann eben ein Deutscher ist, man hat eben seine Kultur im Rucksack dabei, oder man lebt ja seine Kultur. Und dann merkt man eben schon auch die Unterschiede. Ich könnte aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass es, je weiter ich nach Osten gekommen bin, dass es da die Mentalität, dass ich gemerkt hätte, wie sich die Mentalität der Menschen ändert. Aber was ich gemerkt habe, ist eben, dass sich die Kultur ändert, wenn ich Richtung Osten fahre. Und das fand ich spannend. Das war auch meine Idee, warum ich direkt von der Haustüre losfahren wollte. Es ist ja super interessant. Man denkt da eigentlich gar nicht dran. Aber wenn wir aus unserer Haustüre hier in Deutschland rausgehen, ist die Straße, die vor unserem Haus vorbei führt, ist direkt verbunden mit Peking. Man kann einfach auf dieser Straße losfahren, muss dann die richtigen Abzweigungen nehmen für einige Monate, und irgendwann ist man dann wirklich in Peking. Es ist alles verbunden, also zumindest auf dem eurasischen Kontinent hier.
Also alle Wege führen nach Peking, nicht nach Rom.
Sozusagen, also für meine Reise in dem Fall dann ja. Also es ist tatsächlich so, dass die Seidenstraße auch sehr viele Routen hat, wo man sich entscheiden muss, welche nimmt man, aber am Ende führen sie dann alle nach Xi'an oder Peking, je nachdem. In welchem Jahrhundert man sozusagen unterwegs war. Und also die alte Seitenstraße hört eigentlich in Xi'an auf. Das war damals die Hauptstadt von China. Und das war so ein bisschen meine Idee, von meiner Haustür loszufahren und dann langsam zu merken, wie sich die Kultur ändert. Zum ersten Mal hatte ich dann so diesen ersten Aha-Effekt oder diese erste große Änderung, als ich nach Bosnien gekommen bin, wo dann der Muezzin vom Minarett zum Gebet gerufen hat. Und da habe ich dann bemerkt, okay, jetzt bin ich so weit nach Osten gefahren, dass ich das höre, dass ich nicht mehr nur in dieser christlichen Kultur, wie wir sie hier haben, christliche abendländische Kultur, im Balkan ist es ja dann orthodox, das ist schon auch so ein bisschen anders. Aber dann war ich wirklich auch in der muslimischen Kultur angekommen, und dann weiter in der Türkei, Iran, kam dann eben das, was wir so aus eurozentrischer Sicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen den Orient nennen. Natürlich schwierig, Dinge einfach so in den Topf zu werfen und abzugrenzen, aber aus unserer Sicht ist es dann schon einfach eben was anderes. Und dann bin ich vom Iran nach Aserbaidschan, und das hat eher so einen russischen Einfluss. Und da hatte ich dann tatsächlich das Gefühl, ich fahre wieder nach Europa zurück. In meiner Gedankenwelt oder so, wie ich gefühlt habe, wie ich kulturell geprägt war, hatte ich das Gefühl, dass diese russisch geprägte Kultur in Aserbaidschan einfach so ein bisschen näher auch dran ist an unserer europäischen Kultur als jetzt Türkei und Iran, also beziehungsweise vor allem Iran. Also ich bin da aus dem Iran gekommen und hatte das Gefühl, ich war eigentlich fast schon wieder zurück. So, das hatte ich gar nicht erwartet, hatte ich nicht auf dem Schirm, und so war es dann auch mit den anderen Ländern, also Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, die ganzen ehemaligen Sowjetstaaten hatten eben diesen russischen Einfluss, der noch sehr stark spürbar war oder eben noch spürbar ist. Klar, die Länder ähneln sich dann eben in der Kultur auch so ein bisschen. Und also so von meiner Wahrnehmung, jetzt spreche ich natürlich immer nur von meiner Wahrnehmung, die ich so als Radreisender dann hatte. Da war dann, wie gesagt, so ein bisschen wieder dieses Gefühl, näher an meiner eigenen Kultur zu sein, bis ich dann in Kirgisistan die Grenze nach China überschritten habe. Und das war dann eine komplett andere Welt. Da habe ich dann gemerkt, es gibt nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten in, also gerade, wie gesagt, hatte ich ja noch das Gefühl, in Russland, da gibt es mehr, mehr so die Gemeinsamkeiten mit der europäischen Kultur, und dann war es wirklich komplett anders, auch von der Verständigung. Im Russischen konnte man eben manche Wörter noch so ein bisschen ableiten, oder es gibt auch so international gebräuchliche Wörter, die man gut verstehen kann, wie zum Beispiel jetzt Direktion für Richtung, wird immer ganz gern benutzt und überall verstanden. Oder man kann auch mal Mini sagen statt klein, wird allermeistens auch verstanden. Es gibt eben so international gebräuchliche Wörter. In China gab es einfach nur noch okay, das haben sie auch verwendet. Ansonsten habe ich nichts verstanden. Ich wusste nicht, wo ein Satz aufhört, wo der Satz endet. Ich wusste nicht, wo ein Wort aufhört, wo ein Wort endet. Man hat keine Ahnung mehr von dem, was das Gegenüber sagt. Mimik und Gestik ist auch anders, und natürlich kulturell ist es auch ganz anders. Da war es dann wirklich im letzten Land der Reise sozusagen nochmal ein richtiges Abenteuer.
Und in China, das muss sich ja auch total verändern, oder? Wenn du halt im Westen da irgendwo eindringst, also du bist ja über den Norden gefahren, aber wenn du da nach China rüberfährst, dann verändert sich bis nach Peking ja auch nochmal so extrem viel, weil es ja auch so ein Riesenland ist. Und also ich bin noch nie dort gewesen. Und deswegen ist es so spannend, wenn man das erlebt, wie entwickelt das Land auch ist. Also diese total hochmodernen Städte zu diesen relativ einfachen ländlichen, oder?
Ja, also es ist, als ich über die Grenze bin, das gilt auch für relativ viele Länder entlang der Seitenstraße, es ist nicht unbedingt so, dass man mit jedem Grenzübergang sofort den Unterschied in den Kulturen ganz krass spürt. Also es ist, in vielen Ländern ist es so, dass beidseitig der Grenzen die gleichen Volksstämme leben. Also einfach mal als Beispiel, zum Beispiel im Iran ist es so, dass dann an der Grenze zu Aserbaidschan ein turksprachiges Volk lebt, also wie auch so ein bisschen, also ist ja auch in der Nähe der Türkei. Die heißen auch im Iran Aseris und sind eigentlich der gleiche Volksstamm wie jetzt auch im Süden dann von Aserbaidschan. Aber da ist dann eben die Landesgrenze dazwischen. Es ist dann aber nicht immer so, dass sich die Kultur da sofort ganz, ganz schnell ändert. Und auf der anderen Seite ist es eben ganz oft auch so, dass innerhalb eines Landes, innerhalb dieser Grenzen, ganz viel unterschiedliche Völker zusammenleben und sich da dann eben auch Dinge vermischen oder auch innerhalb eines Landes Unterschiede spürbar sind. Und witzigerweise, als ich nach China über die Grenze bin, obwohl es dann komplett anders war, habe ich trotzdem noch in dieser Grenzstadt auf der chinesischen Seite, das ist ja auch mit Meter, ich bin 2 Kilometer lang durch so einen Korridor gefahren mit 6 oder 8 Meter hohen Zäunen, Kameras, die einen da beim Grenzübergang filmen. Also es ist schon abgeriegelt so ein bisschen da. Nicht wie in manchen Ländern, wo man einfach hinüber kann, wie man möchte. Und trotzdem war es so, dass ich Lakman, das ist so ein Gericht, das gibt es ganz oft in diesen Ex-Sowjet-Ländern. Da ist es, diesen Lakman habe ich dann eben in China auf der chinesischen Seite auch angeboten bekommen. Und es gab sogar auch jemanden, der noch Russisch gesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, also selbst an dieser Grenze macht es nicht ganz Halt. Und dann ist es aber wirklich so, dass klar, je weiter man dann nach Westen kommt, also man ist ja da in Xinjiang, bin ich ja über die Grenze, man ist da ja auch erstmal bei den Uiguren. Da wohnen zwar mittlerweile auch sehr viele Han-Chinesen, aber je weiter man dann eben Richtung Peking fährt, ändert sich da auch nochmal und es wird dann, man kommt dann aus den Uiguren-Provinzen raus in das Han-China, sage ich jetzt mal, was dann natürlich auch nochmal einen großen Unterschied ist, auch von der Religion schon, die Uiguren sind ja Moslems und dann die Chinesen eben Buddhisten.
Ja, Ja, das, und das ist das, was ich meine. Wenn du als Lehrer diesen Kindern dann das erzählst, dann ist das einfach eine ganz andere Geschichte.
Ja, es ist
weil du diese Erfahrung und diese Erlebnisse hast. Du kannst es einfach so viel besser rüberbringen, als wenn jemand einfach aus dem Buch dir erzählt, wie die Welt ist.
Ja, das stimmt, aber nicht mal unbedingt nur als Lehrer. Also man bemerkt es auch selbst. Man hat ja immer so ein Bild von irgendwas. Man hat Vorstellungen und diese Vorstellungen werden dann, wenn sie irgendwie nicht erfüllt werden, dann ist es manchmal vielleicht gut, aber wenn man so Erwartungen hat, kann es sogar sein, man wird öfters enttäuscht, als es eigentlich sein müsste. Und man hat immer so ein Bild von irgendwas und dieses Bild bröckelt ganz oft, wenn man dann unterwegs ist und man merkt, es ist ja eigentlich gar nicht so, wie man es sich immer vorgestellt hat. Ja, muss da immer auch offen bleiben dafür. Und das habe ich gemerkt. Also diese Bilder im Kopf, die sind bei mir dann auch auf diese Reise gebröckelt. Es gibt da auch ein ganz krasses Beispiel. Ich habe für Turkmenistan kein Visum bekommen. Das wäre so ein bisschen der direktere Weg gewesen, als einfach die normale Route der Seidenstraße. Und ich musste dann, oder die mittlere Route der Seidenstraße, sage ich mal, musste dann über Norden ausweichen, durch Aserbaidschan, eben über das Kaspische Meer mit der Fähre nach Kasachstan und dann von hinten her nach Usbekistan rein. Das waren, glaube ich, 1500 Kilometer Umweg oder sowas. Und ich hatte Aserbaidschan stand deshalb eigentlich einfach nicht auf meiner Liste. Ich habe da jetzt nicht groß irgendwie was erwartet man oder ja, große Erwartungen gehabt. Ich habe da klar gewusst, man kennt so ein bisschen aus den Medien, hat deshalb so ein bisschen ja ein negatives Bild auch einfach wegen der Politik und das ist eigentlich alles, was ich davon wusste. So, das bekommt man mit, ansonsten eigentlich nichts und bin dann einfach eher wie so ein bisschen ungeschriebenes Blatt mit, wenn dann eher diesen negativen Bildern im Kopf in dieses Land reingefahren und es hat mich dann total umgehauen, sofort in den Bann gezogen. Ich fand es so faszinierend, die Menschen waren so nett, die Landschaft war echt schön und ich bemerke dadurch, dass ich nicht so ganz viele schöne Bilder und ganz viel Positives davon im Kopf hatte, war ich so positiv überrascht von dem Ganzen. Da hat es dann interessanterweise mal andersrum gewirkt. Aber da habe ich dann gemerkt, es ist doch einfach besser. Man ist so ein unbeschriebenes Blatt und geht als unbeschriebenes Blatt reisen und füllt dann irgendwie dieses Blatt mit seinen Erfahrungen, die man selbst macht. Ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil wir natürlich sehr viel Recherche betreiben, natürlich sehr viele Informationen auch bekommen, Zugang zu ganz vielen Informationen haben. Aber wenn man so versucht, einfach diese Grundhaltung zu haben, dass man die Stereotype oder die Vorstellungen und Bilder, die man im Kopf hat, einfach auch zu ändern, wenn man sie ändern sollte, das ist auf jeden Fall sehr viel wert.
Also theoretisch wäre das ideal, praktisch leider unmöglich. Genau. In der Welt, in der wir sind, genau. Ist es einfach, wenn man TikTok und Instagram aufmacht, dann wird man ja schon vollgespammt mit vielen Sachen, die leider oft auch einfach falsch sind und die sich einfach irgendwie festlegen. Aber nicht nur da, sondern halt einfach ganz in den klassischen Medien oder im Fernsehen ist das ja genauso. Und deswegen ist aber Reisen auch so wichtig, weil wir halt eben alle keine unbeschriebenen Blätter sind, weil wir alle vollgekritzelt sind mit irgendwelchen Notizen, die oft auch einfach falsch abgeschrieben sind, ist es so wichtig, dass wir die überschreiben.
Ja, genau.
Dass wir Seiten rausreißen und neue Seiten schreiben, wenn wir halt in Metaphern halt reden wollen. Und das ist das, was Reisen so wichtig macht.
Ja.
Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele Leute inspiriert sind von dir und allgemein dem Podcast. Deswegen machen wir das ja, um halt eben diese Geschichten ein bisschen näher zu bringen und zu zeigen, hey, die Welt ist einfach eine ganz andere als das, was uns halt irgendwie projiziert wird. Es gibt Länder, die stehen positiver da und es gibt Länder, die stehen halt sehr negativ da. Und dass nicht alles so schlimm ist, wie es gezeigt wird und auch anders ist, als es gezeigt wird, lernt man halt einfach wirklich nur, wenn man selbst vor Ort ist.
Ja.
Du bist In der Türkei, Bosnien warst du, also im Osten, du bist mit deinem Mountainbike unterwegs gewesen und du bist ja nochmal zurück nach München, hast mit diesem Startup dein Fatbike fertig gemacht, was sie ja in der Zwischenzeit für dich entwickelt haben. Und dann bist du mit dem ja irgendwann wieder zurückgeflogen und ich glaube, im Iran war es, wo du das allererste Mal dein Fatbike so richtig nutzen konntest, wo auf einmal diese breiten Reifen gegriffen haben. Richtig?
Ja, ich bin in die Türkei zuerst damit geflogen, war da 2,5 Wochen unterwegs. Da war meine Schwester und auch mein Cousin mit dabei für eine kleine Etappe. Und blöderweise ist gerade da, wo die mich besuchen gekommen sind, ist dann es war quasi die Jungfernfahrt mit Gepäck des Ganzen. Ich hätte mal in Deutschland das Fahrrad richtig testen sollen. Es war ja ein Prototyp und hatte aber leider die Zeit nicht, weil der Fahrradbau dann doch einfach ein bisschen länger gebraucht hat als ursprünglich geplant. Und so bin ich dann so einfach mal kurz ein bisschen damit rumgefahren, hat ganz okay ausgesehen, aber dann mit Gepäck und den Kräften, die so ein Fatbike irgendwie, das so ein Fatbike mit sich bringt, die da am Wirken sind, haben die normalen Ausfallenden, die normalerweise bei den anderen Fahrrädern eben verwendet haben und da auch gut gehalten haben, die haben sich da dann mit der Zeit verbogen. Und nach 2,5 Wochen war es dann wirklich so weit, dass mein Hinterrad bei jedem Mal Bremsen sich so stark gedreht hat oder aus der Linie gekommen ist, dass es an der Kettenstrebe dann gestreift hat und blockiert hat. Und dann war klar, dass ich so nicht weiterfahren kann. Die Frage war, was machen wir? Hannes kam auf die Idee, entweder in die Türkei zu fliegen und es da zu reparieren, oder ich hätte halt dann zurück müssen. Und so haben wir es dann gemacht, bin ich nochmal zurückgeflogen. Wir haben die Ausfallenden, oder Hannes hat dann die Ausfallenden rausgesägt, hat dickere eingesetzt, also eigentlich gleiche Bauart, gleiches Material, auch Aluminium, aber einfach dicker. Und die haben dann auch gehalten und dann bin ich danach in den Iran geflogen. Ich musste dann so ein bisschen was auslassen zwischen der Türkei. Ich bin ja in der Zentraltürkei ungefähr. Dann habe ich den Flug zurückgenommen und bin dann in Iran, also Ostanatolien, konnte ich deshalb nicht sehen, auch den Westen von Iran nicht. Habe ich aber entschlossen, dann das so zu machen, weil es eben immer heißer wurde und ich wollte ja in die Wüste. Es war dann schon März und hätte ich die Strecke noch gemacht, wäre ich dann irgendwann im April oder so in der Wüste angekommen. Und da ist es dann langsam auch schon schwierig. Also je näher der Sommer kommt, desto heißer wird es natürlich in der Wüste. Und wenn man dann gerade mit einem Fahrrad auch in die Wüste rein will, wird es dann eben auch zum Sicherheitsrisiko. Und dann habe ich mir gesagt, nee, die Wüsten sind mir wichtig, habe ich ja anfangs schon gesagt. Das ist von diesen Landschaften bin ich einfach enorm angefixt. Und deshalb habe ich dann entschlossen, das zu machen. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit dem Fahrrad wirklich auch in die Wüste rein. Da gibt es eben auch Sanddünen. Und da wollte ich direkt dann ausprobieren, ob ich mit dem Fahrrad auf Sanddünen fahren kann. Und habe da direkt vom Flughafen im Prinzip das nächste Dünenfeld oder die nächste Wüstenlandschaft angesteuert.
Und es hat funktioniert.
Tatsächlich konnte ich es da im Iran nicht ausprobieren. Es lag einfach daran, dass ich, ich bin reingefahren in diese Wüstenlandschaft. Also ich musste erstmal 70 Kilometer auf einer normalen Schotterpiste rein. Also da ging es dann einfach durch. Wüste ist ja nicht nur Sandwüste, es sind nur so 15% ungefähr der Wüstengebiete bestehen wirklich aus Sand. Ansonsten hat man eben auch viel Steinwüste und so weiter. Und da bin ich erstmal auf einer Schotterpiste reingefahren. Da war auch ein Salzsee, also links ein Salzsee, rechts dann das Dünenfeld, als ich dann angekommen bin. Und es war mein Geburtstag, der 31. Geburtstag, den wollte ich unbedingt dann in der Wüste feiern. Das hat auch gerade gepasst. Ich bin an dem Abend an dem Dünenfeld angekommen, habe mein Camp aufgeschlagen und da habe ich dann meine Kamera aufgestellt, wollte noch so ein bisschen filmen, wie ich das Zelt aufbaue. Und auf einmal ist aus dem Nichts ein Sandsturm gekommen, hat komplett an meine Kamera umgeworfen. Die habe ich dann schnell weggepackt, hat komplett mein Zelt mitnehmen wollen. Also ich habe dann versucht, das Zelt noch aufzubauen, bin 2-3 Mal dem Zelt hinterhergerannt, habe die Heringe einfach nicht reinbekommen. Also Es war entweder zu loser Sand, ist sofort weggeflogen, oder mehr in Richtung des Salzsees habe ich es dann auch probiert. Da war der Boden eben so lehmig, tonig. Das war dann ganz, ganz hart und ich habe die Heringe einfach nicht reingekriegt. Und wenn ich dann so einen Hering irgendwie so reingeschlagen hatte, hat es einfach da rechts und links des Herings hat es einfach gebröckelt. So, da sind die trockenen Brocken aus dem Boden rausgefallen. Dann war da einfach ein Loch. Also ich konnte das Zelt einfach nicht aufbauen. Dann habe ich überlegt, okay, was mache ich? Es hat geregnet und eben Sand auf meine Haut getrieben. Ich wusste gar nicht, dass das so weh tut, wenn man in so einem Sandsturm ist. Und dann habe ich gedacht, okay, die einzige Möglichkeit, Zelt kann ich nicht aufbauen. Es gibt noch die Möglichkeit, ich setze mich einfach die Nacht unter die Zeltplane. Und so wollte ich aber irgendwie meinen Geburtstag nicht verbringen, unter einer Zeltplane kauernd, ausharrend, bis dieser Sandsturm vorüber ist. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich fahre jetzt im Sturm einfach noch in das letzte Camp, das ich gesehen habe. Da gab es so ein paar Zelte, wo ein paar Iraner für Touristen angeboten haben, dass man mit so Wüstentrucks rumfahren kann, also Buggies. Und da habe ich dann angeklopft, die haben mich reingelassen und da konnte ich dann da wenigstens in einem Zelt, das stabil war, stabiler als meins. Es war ein Zelt vom Roten Halbmond. Ich habe keine Ahnung, wie sie an das rangekommen sind, einfach in ihrer Arbeitsstätte. Aber da konnte ich dann die Nacht verbringen. Das war das Küchenzelt. Meine Matratze hatte danach lauter Fettflecken, aber es war mir komplett egal. Hauptsache, ich war nicht im Sandsturm draußen, musste unter einer Plane kauern, sondern konnte mich ausstrecken und wurde morgens dann sogar noch zum Frühstück eingeladen. Und mein Zelt war danach kaputt, es war verbogen. Also ich hatte es einmal kurz geschafft, das Innenzelt aufzustellen. Dann ist aber der Wind reingefahren und hat dieses Gestänge komplett plan auf den Boden gedrückt. Das habe ich noch nie gesehen, dass mein Zelt bei Wind wirklich komplett auf dem Boden liegt. Und als ich dann eben wieder, also es lag da dann einfach. Ich musste es dann auch wirklich aktiv hochziehen. Das habe ich dann gemacht und als ich es halt hochgezogen hatte, war es dann einfach verbogen. Also der Wind hat das Gestänge so verbogen, dass ich es nicht mehr richtig aufbauen konnte. Meine Kamera war auch kaputt. Und deshalb war klar, ich muss am nächsten Tag raus. Und das waren ja 70 Kilometer. Ich konnte dann auch ein bisschen raustrempen. Aber ich konnte eben nicht ausprobieren, wie komme ich über dieses Dünenfeld. Also ich bin natürlich auf so einer Sandpiste gefahren, auch schon reingefahren. Das hat super funktioniert, gar kein Problem auf der Sandpiste, wo man mit einem normalen Fahrrad schon Probleme gehabt hätte. Das schon, aber ob ich über die weglose Pisten fahren kann, hätte ich dann vorher noch das Wasser besorgen müssen und hatte ich einfach nicht die Zeit zu, weil ich ja bis zum Abend dann wieder in Kaschan, also der nächsten Stadt, am Rande der Wüste sein wollte. Und somit war der Traum im Iran dann erstmal nicht zu erfüllen.
Wie gut, dass dein Geburtstag war, hast du dann eine Massenmail geschrieben und gesagt, ah doch, ich wünsche mir jetzt doch was. Eine neue Kamera und ein Zelt?
Ja, ich musste mich leider dann selbst drum kümmern. Es war dann aber sehr gut, dass meine Frau, wir hatten dann geheiratet, als ich daheim das Fatbike gebaut habe. Und dann war sie, meine Frau wollte dann im Iran mich auch besuchen. Und ihr konnte ich dann schon mal sagen, ich habe früher in einem Outdoor-Laden gearbeitet während meines Studiums. Da habe ich dann schon mal gleich ein Zeltgestänge bestellt, neues oder die Segmente, die eben verbogen waren. Das konnte dann meine Frau mitbringen. Das war dann ganz gut. Das war dann einigermaßen einfach zu organisieren, dadurch, dass sie sowieso gekommen ist. Und die Reparatur der Kamera war aber so ein bisschen ein Problem. Da musste ich natürlich dann schauen, was da im Iran möglich ist. Und habe es dann da versucht. Ich habe versucht, sie da reparieren zu lassen. Das ging nicht ganz gut, aber ich hatte zum Glück auch noch eine Ersatzkamera dabei.
Und du hast jetzt viel über das Zelt gesprochen und ja. Der Zelt auf Iranisch heißt Chador,
ja.
Wenn ich das richtig übersetze oder gelesen habe. Und das ist ja das, was die Frauen quasi dort tragen, von Kopf bis Fuß. Und da hast du erster Hand gemerkt oder ja erfahren, wie sich doch ein bisschen was ändert in dem Land und wie junge Frauen so ein bisschen gegen die Kleiderordnung Widerstand leisten. Wie war das? Das ist doch auch total spannend, weil man von außen, bevor man in dieses Land gereist ist, und ich bin leider noch nie im Iran gewesen, aber schon viel gehört und gelesen, besonders hier im Podcast, finde ich das immer sehr, sehr interessant. Da tut sich ein bisschen was.
Ja, also die Regeln, also die Kleiderordnung im Iran für Frauen besonders ist eben so, dass das Haar und Schulter bedeckt sein müssen. Deshalb braucht man auf jeden Fall ein Kopftuch, das dann eben bis über die, eigentlich auch die Brust, das heißt bis über Schulter und Brust dann drüber reicht. Und man soll aber auch oder muss auch den Hintern bedecken. Das heißt, da braucht man dann eben auch noch was. Und viele Frauen, besonders der älteren Generation, haben dann eben einfach ein großes Tuch, also dieses Chador, das sie dann einfach einmal um sich rumwickeln. Das geht dann von Kopf bis Fuß. Das ist so die einfachste Variante. Man kann ja im Haus rumlaufen, wie man möchte. Und dann nimmt man eben dieses Tuch, dieses Chador, wickelt es einmal um sich rum und kann dann das Haus verlassen. Also, und das hält man dann auch oft einfach vorne kurz mit den Händen zusammen. Und so geht es eben ruckzuck und kann dann raus und ist quasi, also ist unterwegs, so wie es die Kleiderordnung vorschreibt. Das ist eigentlich ganz ganz praktisch im Prinzip, aber viele junge Frauen möchten das eben nicht. Die möchten dann doch auch sich kleiden, wie sie es gerne hätten, auch gerne draußen und sind da ganz, sind da so ein bisschen auf Kriegsfuß oft auch mit dieser Kleiderordnung und versuchen so viel wie möglich da zu kompromittieren. Sie wollen einfach austesten, was ist möglich und haben ganz, ganz oft dann, also man sieht, ist schon so ein bisschen der typische Look der iranischen Frau, dass man vorne ganz, so viel Haar sieht wie möglich. Also der Haaransatz ist ganz oft sichtbar und oft fliegt dann eben auch das Kopftuch aus Versehen, sage ich jetzt mal, runter, so dass man das Haar sieht. Das wird dann gerne auch mal eine Minute lang erstmal nicht bemerkt und dann wird das Kopftuch so ganz langsam wieder über den Kopf gezogen. Man hat dann natürlich auch Klamotten, die zwar so einigermaßen über etwas weiter sind am Hintern, vielleicht so eine Tunika oder sowas, aber man versucht da auch ja so gut es möglich ist innerhalb dieser Kleiderordnung ja so oft so funky wie möglich auszusehen. Also das hab ich doch auch bemerkt, dass gerade im Iran auch die Mode dann teilweise echt schrill auch ist, weil man innerhalb dieser Kleiderordnung dann eben doch auch so leben möchte, wie man es oder sich so zeigen möchte, wie man es eben selbst will. Und es ist aber auch so, dass gerade die die letzten, als ich dort war, so da die 2 Jahre davor, hatte sich das wohl sehr stark geändert. Ein Freund von mir war 2 Jahre davor da hat er gesagt, das, was ich so gesehen habe, das war da eigentlich noch überhaupt gar nicht möglich. Und ich hatte dann mit Studenten im Iran gesprochen, die auch, wenn man im Haus waren, sind da die Mädels rumgelaufen, wie einfach bei uns auch. Da gab es einfach gar kein, gab es diese Kleiderordnung im Prinzip überhaupt gar nicht für die. Und natürlich nur, wenn man dann aus dem Haus ist, musste man sich da irgendwie so ein bisschen dran halten. Und die haben mir gesagt, dass gerade die 2 Jahre davor da eben sich sehr viel getan hat. Viele Frauen haben auch öffentlich das Kopftuch abgenommen aus Protest. Da gab es eine Frau zum Beispiel, die dann dieses Kopftuch an einen Stab gebunden hat und dieses Kopftuch, so es war ein weißes Kopftuch, dann so geweht hat, wie eine weiße Fahne, wurde dann damals von einem Polizisten von diesem Protest, auf dem sie stand, runtergeschmissen, hat sich dann auch irgendwie was gebrochen. Da gab es eben so ein paar Vorkommnisse, wo eben so ein bisschen der Widerstand größer wurde. Gerade bei dieser Frau war dann natürlich der Aufschrei groß. Die Bevölkerung, ein ganz großer Teil der Bevölkerung steht da eben nicht hinter diesem Regime. Und dann haben sich da doch einige Sachen geändert, weil die Moralpolizei da teilweise einfach nicht mehr, besonders in den großen Städten, nicht mehr dagegen vorgehen kann, wenn sich eben die jungen Frauen und aber natürlich auch junge Männer eben so so leben möchten, wie sie es gerne möchten und nicht, wie man sie ihnen vorschreibt.
Ja, es ist halt einfach es kommt einfach eine neue Generation und diese Generation ist vielleicht ein bisschen offener als die alte konservative Generation. Und, das finde ich so spannend an deinem Buch. Es ist wirklich ein sehr, sehr tolles Buch, weil ich finde, du hast viele sehr gute Bilder. Du bist ein guter Fotograf. Du hast das alles sehr gut dokumentiert. Und dieser Mix aus Text und Bild macht das sehr, sehr spannend. Und ich finde halt besonders diese Berichte aus dem Iran, da erinnere ich mich so ein bisschen an die Folge mit Couchsurfing im Iran mit Stefan Ort, die wir hier auch vor, ich glaube, vor 2 Jahren veröffentlicht haben. Wie sehr sich das doch da hinter geschlossenen Türen, da muss es sich ja immer erst verändern, damit es vor die Tür tritt irgendwann. Irgendwer wird es dann irgendwann vor die Tür bringen. Aber da tut sich was.
Ja, definitiv. Ja.
Aber es ist aber auch eine sehr explosive Stimmung, eine sehr angespannte Stimmung, die dein Bericht zeigt, in the name of Allah, I have to kill you, wo es eine sehr, sehr angespannte Situation gab.
Ja, im Nachhinein tatsächlich nicht. Ich dachte, es wäre ein Problem.
Genau.
Und,
aber das zeigt, wie angespannt es dann doch ist im Kopf.
Genau, und auch, dass die Iraner eben so einen Witz machen. Also ich erzähle die Geschichte kurz mal. Also ich war dann auch bei Studenten. Ich habe gerade an meinem Geburtstag, als ich da in der Wüste war, kurz bevor ich oder als ich gerade zu diesem Sanddünenfeld kam, ist mir auf einmal so ein Defender, ein Geländewagen entgegengekommen. Die sind da eben in der Wüste, in den Dünen rumgefahren. Und dann haben sie auch kurz auf mich genommen, haben kurz gehalten. Und dann kamen so 5 oder 6 junge Iraner rausgesprungen. Keiner hielt sich an die Kleiderordnung. Niemand hatte ein Kopftuch auf. Die Mädels total funky angezogen, die Jungs genauso. Es waren Philosophiestudenten, die da für ein paar Tage in die Wüste gegangen sind, um zu tanzen. Also oft gehen junge Menschen zum Tanzen, aber auch gerne mal, um Drogen zu nehmen, in die Wüste. Also wollen dann eben auch mal ein bisschen Weed rauchen. Und das ist natürlich auch nicht, gut, das machen sie in den Städten auch, aber gehen da eben auch mal gerne in die Wüste, um Musik zu hören und dazu zu tanzen, ist ja alles nicht erlaubt öffentlich. Und da gibt es dann teilweise sogar echt auch größere Partys in der Wüste. Also ich habe dann auch mal in der Wüste geschlafen, wo ich dann so von Weitem die ganze Zeit das Wummern der Bässe gehört habe. Ich wusste nicht, wo die Party ist. Aber man hat es die ganze Nacht durchgehört und da ist die Wüste eben dann ganz gut dazu. Und da habe ich diese Studenten getroffen, die haben mich dann eingeladen, haben gesagt, hey, wenn du zurück nach Teheran kommst, dann komm doch bei uns vorbei. Und das fand ich super spannend, habe ich dann auch gemacht, als ich dann in Teheran war. Ich musste ja dann über Aserbaidschan weiter und weil ich das Turkmenistan-Visum nicht bekommen habe, dann habe ich da vorher noch bei denen Stopp gemacht, war dann noch so 2-3 Tage bei denen und das war dann auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Erfahrung, weil da war ich dann nur bei Leuten, also da gab es auch keine ältere Generation, es gab keine Familienstrukturen, es war im Prinzip einfach nur eine WG, die auf kleinem Raum gelebt hatten und haben, wo dann laufend auch die Freunde dabei waren und dann sind wir in einem großen Kreis gesessen. Es wurde ganz selbstverständlich das Weed ausgepackt, es wurden Joints gedreht und da stehen halt auch drakonische Strafen drauf im Iran und einfach auf Drogenkonsum, da wollte ich halt dann jetzt, da habe ich mich nicht super wohl gefühlt und habe mich dann extra, es gab ein Fenster, das war nach außen auch offen, da war so eine ganz kleine Gasse, da habe ich mein Fahrrad gerade so reinbekommen, also die Gasse war echt nur so breit wie ein Fahrradlenker oder ein Ticken breiter, dass ich so gerade so durchkam und da mussten dann quasi die Nachbarn, also wer da ins Wohngebiet wollte, also dieses Haus war relativ weit vorne an der Hauptstraße und wer dann so hinter in dieses Wohngebiet wollte, ist da eben vorbeigelaufen. Das Fenster war offen, es waren einfach nur so dieser knappe Meter Platz, das heißt, jeder war direkt an diesem Fenster und hat natürlich riechen können, dass da drin Weed geraucht wird und dann habe ich mich so unter dieses Fenster gesetzt, dass man mich von außen nicht sehen kann, weil ich da echt so ein bisschen Angst hatte. Und für die war das so das Normalste der Welt. Und sie haben dann auch dann so bemerkt, dass ich mich nicht so ganz wohl fühle und meinten dann so, ja, Thomas, gar kein Problem. Wir machen das immer. Da musst du jetzt keine Angst haben und so. Und dann auf einmal schreit zu diesem Fenster rein, in the name of Allah, I have to kill you. Und man hat mich ja gar nicht gesehen. Also der da draußen reingeschrien hat, der konnte ja eigentlich nur Iraner sehen. Und warum er jetzt auf Englisch spricht, auf Englisch schreit, das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen. Ich war einfach nur erstarrt. Ich hab gedacht, jetzt ist es passiert so. Ich habe jetzt diesen einen Fehler auf meiner Reise gemacht, der jetzt irgendwie alles beendet. Ich komme ins Gefängnis, keine Ahnung, werde irgendwie eine Schlagzeile. Einfach nur, weil ich dachte, ich muss jetzt hier dieser WG einen Besuch abstatten und habe jetzt den größten Fehler irgendwie begangen, den man da so begehen kann. Und einfach nur, weil ich so erstarrt war, weil ich so im Kopf hatte, dass eben diese Moralpolizei rigoros vorgehen kann auch, und habe ich nicht mal bemerkt, dass es ja gar nicht sein kann, dass da irgendjemand jetzt auf Englisch hereinruft. Die anderen hatten aber auch, ich habe so in erschrockene Gesichter geblickt, die wussten auch nicht so richtig so, was ist los. Also man konnte diesen Typ nicht sehen, er stand nicht direkt vor dem Fenster. Super erschrocken, alle hat mir natürlich noch mehr Angst eingejagt, dass alle so erschrocken guckten. Dann hat sich langsam so einer aufgemacht, ist Richtung Türe, hat rausgeguckt, dann schallendes Gelächter, sie kommen wieder zurück, er kommt zurückgestürzt in den Raum. So ein anderer Typ trottet hinterher, der wohl ein Kumpel von denen ist, den sie irgendwie auch noch eingeladen hatten. Und der hat sich eben halt einen riesen Joke da erlaubt. Und ich fand es überhaupt gar nicht witzig. Aufatmen bei mir. Die anderen haben sich gekullert auf dem Boden, wie ich Schiss hatte. Die hatten zwar, wie gesagt, auch so ein bisschen einen Schrecken im Gesicht, aber sie haben sich echt dann super drüber amüsiert, wie krass erschrocken. Ich muss ausgesehen haben, als hätte ich einen Geist gesehen. Das war echt heftig. Und man hat es dann eben so ein bisschen im Kopf und dann kommt die Angst da eben hoch, sobald man sowas hört.
Ja, ja. War das die Situation, in der du am meisten Angst gehabt hast auf der Reise?
Also für den Moment ja. Also für den Moment war das wirklich, wirklich krass. Es gab noch andere Situationen, wo dann eben auch, wo es knapp war oder wo was Blödes passiert ist. Ich bin einmal bei ganz starkem Regen in Serbien unterwegs gewesen. Und dann war also links von mir auch wieder ein Auto. Ich bin auch zu einem Couchsurfer wieder gefahren, war deshalb da in der Stadt. Links von mir ein Auto, rechts dann so ein Bordstein. Und vor mir hat sich auf einmal eben am Straßenrand, wo ich gefahren bin, diese riesige Pfütze aufgetan, die so groß war, dass ich dachte, es muss tief sein. Also da kann sich ein Schlagloch verbergen. Da ist vielleicht ein überschwemmter Gulli, der vielleicht auch nicht mal einen Gullideckel hat. Keine Ahnung, weiß man ja alles nicht, wenn da irgendwie so dreckiges Wasser einfach eine ganz große Pfütze bildet, dann kann da ja alles sein. Da habe ich eben auch kurz Angst bekommen, hatte eben auch eine gewisse Geschwindigkeit. Bremsen war, hätte ich natürlich noch machen können. Dann habe mich aber in dem Moment entschieden, ach, ich gehe einfach rechts auf den Bordstein hoch, was eigentlich auch nicht ein großes Problem war, habe ich auch schon zigmal gemacht. Aber dadurch, dass es so krass nass war, ist mein Hinterrad da eben nicht hochgegangen, sondern ist an diesen Bordstein entlang geschlittert. Und hat dann blockiert eben, und ich bin hingefallen, habe mir ziemlich das Knie aufgerissen, meine Regenhose war dann kaputt, hatte ein riesen Loch, war ziemlich lädiert, das war der heftigste Sturz, den ich hatte. Und da hatte ich eben auch so kurz Angst, so ey, was ist in diesem Loch, nee, da will ich nicht hin. Und dann ohne richtig nachzudenken, irgendwie rechts auf dem Bordstein, ich hätte eben noch den Schritt machen sollen, auch zu denken, dass es eben nass ist und dass mein Fahrrad nicht so reagiert, wie wenn es auch trocken ist, und dann war es da schon passiert. Das war auch so eine Reaktion. Man sollte eben, wenn man Angst hat, dann passieren oft so Dinge, man entscheidet falsch. Eine weitere Sache war mal, auch mit einem Auto bin ich einfach in Usbekistan. Da hat mein Vater wahrscheinlich aber mehr Angst gehabt. Der ist in Kirgisistan mich 4 Wochen besuchen gekommen, wollte da mitfahren in Kirgisistan, und der ist hinter mir gefahren, und auf einmal hat ein Auto auf der anderen Straßenseite, es war eine super breite Straße, auf der anderen Straßenseite hat ein Auto, keine Ahnung warum, auf einmal gedacht, es musste umkehren, direkt da, wo wir sind, also war ziemlich auf Geschwindigkeit, hat dann einfach zu einem U-Turn angesetzt, hat er aber nicht gebremst, also war immer noch genauso schnell, und so die Geschwindigkeit, die ich hatte, und die Geschwindigkeit, die das Auto hatte, wir hätten uns getroffen. Also das hätte mich einfach dann von der Straße geschmissen. Rechts war so eine Böschung, da ging so 1,5 Meter runter. Und ich habe dann eben die Hände auf den Bremsen gehabt, wusste da, also so wie ich das Auto einberechnet hatte, wie es so rüberkommt, wusste ich, dass ich, wenn ich jetzt so ein bisschen bremse, sollte es mich nicht erwischen und notfalls kann ich eben auch rechts einfach die Böschung runterfahren. Dann kann sein, ich fliege hin, da ist aber überall Gras, aber ich werde eben nicht von diesem Auto überfahren. Und das war auch so kurz so ein Schreckmoment. Und mein Papa hinter mir, der hat mir aber dann danach gesagt, so, also der dachte wirklich, er wusste ja nicht, dass ich bremse oder dass ich eben rechts diese Böschung runterfahren würde. Und der dachte echt, jetzt erwischt mich das Auto komplett und das war's so. Ich werde jetzt direkt vor seinen Augen, er war ja so 3-4 Meter hinter mir, einfach von diesem Auto überfahren. Und das war dann schon krass. Also Verkehr ist natürlich auch so ein Ding. Und ja, da hat man dann auch immer wieder Angst davor. Das war auch so ein so ein Gedankengang, warum ich auch nicht unbedingt immer auf diesen großen Straßen unterwegs sein will. Also Verkehr ist wirklich auch eine Gefahrenquelle. Aber die größte Angst hatte ich tatsächlich wirklich da, wo dieser Schrei zum Fenster reinkam, dass man uns jetzt töten müsste.
Aber Autos sind eigentlich so das allergrößte Problem, ne? Autos sind der Feind des Fahrradfahrers. Das ist schon immer so gewesen und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, ne? Also ich glaube, die sind das größte Problem. Uneinsichtige Autofahrer, die ja keine Vorsicht vor Radfahrern nehmen.
Ja, das ist klar. Also je nachdem, wenn in manchen Ländern ist natürlich auch, je größer das Auto, dann hat man Vorfahrt. Oder man kann sich auch besser durchsetzen. Als Fahrradfahrer ist man da eben ganz unten in der Nahrungskette angesiedelt. Das ist dann schon so ein Ding, wo man wirklich aufpassen muss. Also ich glaube schon, dass ich bin in so einer WhatsApp-Fahrradgruppe, also von wo Weltreisende sich gegenseitig helfen. Und da war es dann tatsächlich so, dass auch, also einer hat mal dann geschrieben, so okay, er hat sein Fahrrad abgestellt, ist abgestiegen, also am Straßenrand, Fahrrad angehalten, abgestiegen und einfach eine Millisekunde später rauscht ein LKW über sein Fahrrad. Und wäre in dem Moment nicht abgestiegen, hätte es ihn einfach erwischt. Und da kamen immer wieder dann so Sachen, Bilder auch von Verkehrsunfällen. Und dann denkt man schon, okay, es ist wirklich so, das Auto ist eine ganz, ganz große Gefahr. Aber auch LKWs, bei LKWs, man merkt ja, wenn ein Auto jetzt irgendwie rücksichtslos da rumfährt, bei LKWs, die können auch gefährlich sein, wenn sie eigentlich gar nicht absichtlich irgendwie jetzt, die fahren nicht unbedingt absichtlich jetzt wie die Chaoten, dass es gefährlich sein muss. Es ist schon allein, wenn so ein LKW so lang ist und er dann wieder rüber muss, weil ein Auto entgegenkommt. Hinten schlenkern die teilweise so aus oder teilweise gibt es da auch diesen krassen Luftzug, dass man eben auch in Richtung des LKWs gezogen wird. Da muss man dann echt aufpassen. Also das, auch wenn die keine Fehler machen, ist so ein LKW teilweise echt gefährlich, einfach nur wegen diesem Luftzug, den es gibt. Und eben ja, diese Länge des LKWs, das nicht so ganz so einfach zu berechnen ist. Busse, große Reisebusse oder so große Busse ist genau das Gleiche.
Ja, es gibt mittlerweile Apps und Produkte, also Hardware, die dich informieren, wenn Autos von hinten kommen, damit du darauf vorbereitet bist. Was hältst du davon? Ja, hast du davon schon mal gehört?
Nee, habe ich nicht gehört. Wenn es funktioniert, ist auf jeden Fall gut. Also manche fahren ja auch mit Spiegel. Das ist auf großen Straßen bestimmt auch eine gute Sache, auch wenn jetzt die E-Motoren mehr kommen, da hört man die Autos ja nicht mehr. Also ich habe mich immer auch viel aufs Gehör verlassen, aber in China zum Beispiel gibt es eben so viel E-Mobilität, dass man nichts mehr hört. Auf einmal rauscht so ein kleiner, also oft sind das ja so Elektroroller auch, aber auch E-Autos haben die natürlich auch viel, rauscht da so ein Gefährt an einem vorbei. Und man war nicht gefasst drauf. Also muss nicht mal unbedingt gefährlich sein, aber man hat eben schon so intuitiv, hört man eben immer was von hinten kommen und dann weiß man, jetzt kommt es gleich. Und da ist es dann eben einfach so, dass das Erste, was man von diesem Verkehrsteilnehmer sozusagen mitbekommt, ist, dass man ihn schon sieht von hinten. Also wenn er quasi ins Augenwinkel dann von hinten erscheint. Und das ist dann schon immer so eine Schrecksekunde. Und da ist so eine App bestimmt nicht schlecht. Also ich habe selbst nicht mal einen Spiegel gehabt, weil ich ja wie gesagt auch versucht habe, so viel wie möglich abseits der großen Straßen unterwegs zu sein. Aber wenn man viel auf Straßen unterwegs ist, ist es bestimmt eine gute Sache.
Ja, ein Nachteil ist natürlich, dass diese Geschichten halt immer aufgeladen werden müssen, was ja auf so einer Reise, wie du sie gemacht hast, ja auch relativ schwer ist, an Strom zu kommen. Aber ich stelle mir, also die persönliche Sicherheit sollte halt immer irgendwie Priorität haben. Und entsprechend glaube ich, dass sowas von großem Vorteil ist. Ich glaube, Garmin hat so ein Ding herausgebracht, wo ich glaube, wenn ein Auto ab 100 Metern wird es gemessen. Also Auto, LKW, Bus, was auch immer da von hinten kommt, Dann sagt dir dein Computer, dein Bordcomputer quasi, hey, da kommt was, 100 Meter entfernt, irgendwie 70 Meter entfernt, 50 Meter entfernt, damit du Bescheid weißt. Was dir total Sinn macht bei so einem E-Auto, hörst du es halt eben nicht. Ja. Wenn du keinen Spiegel hast, weißt du nicht, dass da gerade was kommt und dann könntest du auf jeden Fall drauf vorbereitet sein.
Ja.
Thomas, wir sprechen wahnsinnig lange und ich glaube, dass jeder, der jetzt noch irgendwie Blut geleckt hat an so einer Reise und an deinen Erzählungen am besten aufgehoben ist, wenn er sich dein Buch besorgt, was wir natürlich halt in den Shownotes verlinkt haben und ich es wirklich sehr empfehlen kann, weil es ein toller Mix aus Bildern und deinen Geschichten ist. Seitenstraßen der Seitenstraße. Ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen, für deine tollen Erzählungen und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und dass du weiterhin viele Menschen mit deinen Geschichten inspirierst.
Ja, danke schön. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich würde ganz kurz noch eine Kleinigkeit sagen. Ich habe es ein bisschen angesprochen im Podcast. Ich mache auch Reisevorträge. Also ich bin im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs mit diesen Vorträgen. Wer auf meiner Homepage gibt es immer die aktuellen Termine. Wer da auch mal Interesse hat, die Story mit Bildern unterlegt, live kommentiert zu sehen oder sowas selbst auch mal vorhat. Wie gesagt, habe ich da auch oft Publikum, die quasi in Recherche für ihre eigene Planung sind, dann gerne mal Fragen stellen. Kommt gerne vorbei, schaut, wo ich bin, wo ich auftrete und ich freue mich, euch auch da zu sehen. Dankeschön für deine Zeit auch, hat mir super Spaß gemacht.
Super. Ich bin sicher, dass viele Leute das jetzt in Anspruch nehmen werden, weil ich habe selber noch 10.000 Fragen, aber das sprengt vielleicht den Rahmen des Podcasts und ich denke, dass man da bei dir vielleicht ein bisschen besser aufgehoben ist und mit dem Buch auch auf jeden Fall. Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
Danke auch, Sebastian. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
Tschüss. Das war's auch schon wieder für heute mit Thomas. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für diese tollen Geschichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kauft sein Buch. Das ist wirklich richtig, richtig cool geworden. Seitenstraßen der Seitenstraße. Wie gesagt, er hat da richtig geniale Bilder reingepackt, die das Buch sehr gut auflockern. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist heute die 182. Podcast-Folge gewesen. Also wie immer, alle Infos und Bilder, falls ihr nicht mitbekommen haben solltet, unter www.offthepath.com/Folge182. Und nächste Woche, Dienstag, geht's weiter mit meinem Podcast-Kollegen Erik Lorenz vom Podcast Weltwach. Wir sprechen über seine Reise quer durch die USA auf der Route 66, als er umgezogen ist letztes Jahr von Philadelphia nach LA. Und das ist wieder eine sehr spannende Folge. Die kommt am 24. Mai um 4 Uhr morgens. Merkt es euch, schreibt es euch auf, teilt es mit euren Freunden. Oder nichts von dem, sondern schaut einfach nur in eure Podcast-App rein. Gar kein Problem. Ich wünsche euch was. Liebe Grüße aus Afrika.